Willkommen bei einem MENA-Talk mit Dr. Adnan Aslan. Herr Dr. Aslan ist Professor für islamische Religionspädagogik am Institut für islamisch-theologische Studien der Universität Wien. Herr Professor Aslan, nachdem ich die Vorstellung knapp hinter mich gebracht habe, ist der Islam eine Religion des Friedens oder doch eher das Fundament des islamischen Staates? Oder ist er vielleicht beides?
Eine Religion muss man im Prozess verstehen. Islam ist, was die Muslime daraus machen. Das heißt, dass ich den Islam nicht als eine abgeschlossene Religion betrachte, sondern eine Religiosität, die man im Prozess verstehen kann. Islam entspricht geistiger Reife der Muslime, was sie daraus machen. Aber wenn Sie in der klassischen Lehre bleiben, was wir auch an vielen Universitäten der islamischen Welt einfach unterrichten und lehren, dann sehen wir, dass der Islam nicht als eine spirituelle Religion, sondern auch als politische Botschaft vermittelt wird. Vor allem seit dem 20. Jahrhundert sehen wir, dass die Politisierung des Islam langsam die Spiritualität dieser Religion überschattet.
Das ist dann auch die Grenze, wo wir beginnen zu sprechen vom politischen Islam, der Gegenstand der Debatte ist. Jetzt ist das aber auch im Islam selbst verhaftet, oder? Weil im Gegensatz zum Judentum, das gar keine Missionierung kennt, oder zum Christentum, wo man im Neuen Testament Sätze liest wie gibt des Kaisers, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, also eine gewisse Trennung zwischen Religion und Staat vorweggenommen ist, war Mohammed ja nicht nur Religionsgründer, sondern auch Heerführer, Staatsführer, das heißt, es ist eine Person. Und wenn ich richtig informiert bin und mich richtig erinnere an das bisschen, was ich gelesen habe, dann ist es so, dass die freundlichen, friedlichen Stellen sich vor allen Dingen in der Zeit finden, als Mohammed in Mekka war und eben der spirituelle Teil, der religiöse Teil im Vordergrund stand und zunehmend gewalttätiger und kriegerischer wird, nachdem er nach Medina oder im Zuge des Auszugs nach Medina, der Eroberung Medinas. Jetzt gilt aber, in der klassischen Exegese stechen die jüngeren Stellen des Islam, des Koran, die älteren. Ist das richtig?
Je nachdem, welche Exegese Sie lesen, da sind auch unterschiedliche Vorstellungen. Aber weil Sie Prophet Mohammed angesprochen haben, darüber möchte ich mal etwas sagen. Prophet Mohammed muss man in verschiedenen Rollen verstehen. Einmal im islamischen Glauben, Prophet, der Offenbarung bekommt und verkündet. Das ist die Rolle, die man im Koran einfach sieht. Weitere Rollen des Propheten Mohammed muss man im Kontext des Menschseins verstehen. Der ist ein Mensch, der menschliche Entscheidungen trifft. Mhm. Die menschliche Entscheidung des Propheten Mohammed kann man hinterfragen. Da gibt es zahlreiche so Berichte darüber, dass seine engsten Gefährten seine menschlichen Entscheidungen hinterfragt haben. Mhm. Daher muss man Prophet Mohammed in verschiedenen Rollen verstehen. Das ist auch sehr wichtig für die Exegese, wie wir Prophet Mohammed verstehen. Aber wenn alle Handlungen des Propheten Mohammed als heilige Texte, heilige Offenbarung verstehen, dann natürlich spielen sie mit Feuer. Aus diesem Grund werden sehr viele Aussagen des Propheten Mohammed durch die radikalen Gruppen als wahre Offenbarung fast gleich wie Offenbarung behandelt. Das führt zu Radikalisierung, vielmehr zu Extremismus und zu Gewalt. Daher muss man einfach mit den Aussagen des Propheten Mohammed sehr selektiert umgehen. In meiner Studie in Israel, sehr interessant, habe ich mal Talmud und Hadith verglichen. Und das wird auch demnächst in drei Sprachen veröffentlicht. Ich habe versucht, in dieser Studie die Gemeinsamkeiten zu finden zwischen Talmud und Aussagen des Propheten Mohammed. Wenn Sie Pirkei Avot in der Talmud lesen und mit bestimmten Aussagen des Propheten Mohammed einfach vergleichen, da sind zahlreiche Gemeinsamkeiten.
Natürlich.
Damit meine ich, wenn man mit den Aussagen des Propheten Mohammed, mit der Rolle des Propheten Mohammed sehr selektiert, vernünftig umgehen können, kann seine Botschaft Friedensbotschaft sein. Aber wenn Sie seine Aussagen als aus einer gewalttätigen Vorstellung einfach entnehmen und dann für die Gegenwart einfach mobilisieren, dann kann die Aussagen des Propheten Mohammed nur Gewalt und Vertreibung und Unruhen in der Gesellschaft verursachen. Deshalb ist die Aufgabe für eine zukunftsorientierte Theologie besteht darin, wie man mit den Aussagen des Propheten Mohammed umgehen kann. Wenn Sie die bestimmten Texte in der islamischen Lehre lesen, dann sehen Sie, welche Gefahren einfach verbirgt, wenn Sie die Aussagen einfach des Propheten Mohammed unselektiert als Religion weitergeben. Daher sollte man mit Propheten Mohammed und vor allem mit seinen Aussagen sehr vorsichtig, sehr selektiert umgehen können.
Wie immer, wenn ich höre Mann, stelle ich mir die Frage, wer ist dieser Mann oder wer sind diese Mann, sollte Mann, Mann, Mann. Es gibt ja im Islam keine Autorität wie in der katholischen Kirche, den Papst, der praktisch ex cathedra seine Wahrheit verkünden kann. Das heißt, im Endeffekt ist es ein Spiel der Kräfte, wenn ich das, so wie ich das richtig verstehe, wer halt die Deutungshoheit hat in einer gewissen Region, bestimmt die Exegese. Und insofern kann man wahrscheinlich, oder ist das viel zitierte Bild, das man bei uns hat von der wahren Natur des Islam, in beiden Richtungen falsch. Denn ich kann, wie Sie ja gesagt haben, beides aus dem Islam machen. Es kommt wie Beton. Es kommt darauf an, was man daraus macht, wie der alte Slogan lautet. Aber wie sind denn da die Strömungen in der islamischen Welt? Wo sind die großen Schulen und welche Exegese vertreten die?
Man muss so sehen, in dieser Frage, wer sind Autoritäten, kann man den Islam mit Judentum vergleichen. Da sind bestimmte Gelehrten, bestimmte
Autoritäten. Aber im Judentum, entschuldigen Sie den Einwurf, im Judentum gibt es aber ein Oberrabbinat in Jerusalem, das eine gewisse letzte, muss man sich ja nicht dran halten. Aber das ist doch eine Art offizielle letzte Kompetenz
über die offizielle, hat. Aber wenn Sie in Israel einfach sehen, da sind auch sehr viele inoffizielle Autoritäten, die auch Sorgen verbreiten. Das ist im Islam genauso. Wenn Sie einfach Türkei als Beispiel nehmen, wir haben ein Amt für religiöse Angelegenheiten.
Die Diyanet.
Diyanet zum Beispiel. Aber unter der Bevölkerung sind andere Autoritäten, die den Alltag der Muslime einfach mehr prägen als Amt für religiöse Angelegenheiten. Das gilt für Ägypten. Ägypten hat auch ein Amt für religiöse Angelegenheiten, Mufti-Amt und so weiter. Aber unter der Bevölkerung andere Autoritäten, die eigentlich solche radikale Botschaften verbreiten und auch natürlich den Weg zur Gewalt vorbereiten. Das ist die Realität in den islamischen Ländern. Aber wie in der Gegenwart ist, in der Gegenwart haben wir zwei Probleme. Einmal diese Institutionen, die, sag mal, in der Türkei, in Ägypten, da sind bestimmte Institutionen, die als Autorität bei der Exegese einfach bestimmte Richtungen vertreten. Und aber vielmehr gefährlich sehe ich durch diese Globalisierung, dass man einfach im Moment, wenn Sie im Internet, YouTube oder in anderen Social Medien anschauen, da sind sehr viele Autoritäten einfach entstanden, die junge Menschen einfach mehr prägen als diese offizielle Einrichtungen in den islamischen Ländern. In Österreich haben wir auch ein Amt für religiöse Angelegenheiten, wenn Sie so wollen, islamische Glaubensgemeinschaft. Mhm. Islamische Glaubensgemeinschaft hat aber in der Tat keine einzige Moschee. Islamische Glaubensgemeinschaft eine offizielle Vertretung, aber in den Moscheen sprechen die anderen für die Religion. In den Moscheen haben wir andere Autoritäten, die wir in der Öffentlichkeit nie gesehen, nie gehört haben. Aber die Muslime, die in die Moschee gehen, hören nicht, was die islamische Glaubensgemeinschaft sagt, vielmehr die Autoritäten, die den Alltag in diesen Moscheen einfach prägen,
bestimmen. Wer in der Moschee predigt? Wer
entscheidet das? Ich meine, das ist einfach Entscheidung der einzelnen Moscheen. Diesbezüglich hat die Glaubensgemeinschaft überhaupt keinen Einfluss darauf.
Die einzelnen Moscheevereine haben keinerlei Kontakt zur IGGÖ, das ist schwer vorstellbar.
Aber die haben Kontakt, aber Glaubensgemeinschaft ist eine offizielle Vertretung. Aber was in den Moscheen passiert, kann die Glaubensgemeinschaft überhaupt nicht kontrollieren. Mhm. Ob die Glaubensgemeinschaft kontrollieren möchte, ist eine andere Frage. Aber in den Moscheen sprechen die anderen in eine andere Sprache, die wir auch nicht verstehen oder teilweise verstehen. Diese Autoritäten kennen wir in der Öffentlichkeit nicht. Zum Beispiel, wer sind die Autoritäten in den Moscheen der islamischen Kulturvereine? Wer sind die Autoritäten in den Moscheen der Muslimbruderschaft? Milligürsch, die kennen wir nicht. Die verstehen wir auch nicht. Noch gefährlicher.
Weil sie in ihrer Landessprache sprechen.
Ja. Noch gefährlicher, die verstehen die Gesellschaftssprache auch nicht. Deshalb passiert diese Religiosität in einer Isolation, nicht nur eine sprachliche Isolation, sondern eine kulturelle, eine soziale und eine politische Isolation, die eigentlich unabhängig von der Gesellschaft agiert, handelt und auch Entscheidungen trifft. Das ist eine, sage ich mal, eine Entwicklung, die ich nicht unbedingt als Gefahr bezeichne, aber ich würde sagen, aus dieser Situation können Gefahren entstehen, die wir nicht kontrollieren können.
Für mich stellt sich da auch die Frage des Verhältnisses zwischen Staat und den Gläubigen oder und der Glaubensgemeinschaft. Die IGGÖ hat eine sehr überschaubare Anzahl an Mitgliedern, also es ist bescheiden legitimiert innerhalb der 700 oder 800.000 Muslime Österreichs, die es gibt. Also nicht einmal 10% der Leute sind Mitglied der IGGÖ. Sprechen wir schlicht und einfach mit den falschen Leuten?
Ich würde nicht sagen...
Oder andersrum, müssten wir mit mehr Menschen sprechen, als nur mit den... Ein institutionalisierter Staat wie Österreich neigt dazu, mit Institutionen zu sprechen. So funktioniert auch das Islamgesetz. Mhm. Aber müssten wir nicht andere Zugänge suchen zu anderen Gruppierungen, zu anderen Leuten?
Dialog schadet nicht, wenn man einfach Dialog, Zahl der Dialogpartnerinnen erweitert, schadet uns nicht. Aber ich denke, dass die islamische Glaubensgemeinschaft herausgefordert werden sollte, dass die Glaubensgemeinschaft eigene Aufgabe ernst nimmt, dementsprechend handelt. Das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und muss diese Körperschaft eigene Verantwortung wahrnehmen, dementsprechend einfach sich organisieren und kontrollieren. Wenn die Glaubensgemeinschaft einfach für die Moscheen zuständig ist, dann trägt die Glaubensgemeinschaft, was in den Moscheen passiert. Wenn die Glaubensgemeinschaft einfach sagt, wir sind eine Organisation in Österreich, für Österreich, da muss man schauen, was auch in diesen Moscheen sprachlich passiert, kulturell passiert, welche Staaten einfach die Inhalte in diesen Moscheen einfach prägen, bestimmen, ob in den Moscheen von Atip IGGÖ bestimmt oder die Anweisungen aus Ankara kommen. Ob Milligürsch...
Ich glaube, die Frage kann man beantworten.
Ja, aber das ist nur eine Debatte. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich mal schauen, ob was in den Moscheen von Muslimbruderschaft passiert, was in den Moscheen einfach von Milligürsch passiert. Das ist eine Verantwortung der islamischen Glaubensgemeinschaft, wenn die Glaubensgemeinschaft wirklich mit dieser Aussage ernst meint, dass sie die Muslime vertritt. Daher muss man die Glaubensgemeinschaft nicht in diesen offiziellen Dokumenten erkennen, sondern in ihren Handlungen, ob die Glaubensgemeinschaft wirklich die Moscheen kontrolliert, ob die Glaubensgemeinschaft wirklich weiß, was in den Moscheen passiert. Ich sehe die Glaubensgemeinschaft als Chance, aber das ist auch eine gewisse Verantwortung für die Glaubensgemeinschaft, dass man aus dieser Chance etwas macht. Wenn die Glaubensgemeinschaft diese Herausforderung sich nicht stellen kann, dann hat die Glaubensgemeinschaft früher oder später keine Zukunft mehr. Diese Debatte wird man in Österreich führen, wenn diese Organisation eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, dann sollte die Glaubensgemeinschaft, sage ich mal, diesen Erwartungen entsprechen. Wenn die Glaubensgemeinschaft nicht in der Lage ist, sich diese Herausforderung zu stellen, dann können wir einfach diese Debatte nicht verhindern, wozu man diese Organisation braucht, die auch dem Staat Geld kostet.
Von außen betrachtet hat man eher den Eindruck, dass die IGGÖ die Inhalte wohlwollend billigt oder ignoriert, aber immer so tut, als habe sie, wie Sie sagen, sie hat ja auch formal nichts damit zu tun. Und das wirkt ein bisschen unglaubwürdig, wenn es um die Rolle des politischen Islam geht, weil man das Gefühl hat, dass nach innen anders gesprochen wird als nach außen.
Mhm. Glaubensgemeinschaft soll man so verstehen. Das heißt, ich glaube schon, dass bei der Glaubensgemeinschaft bestimmte Personen, die diese Gefahr erkannt haben. Aber Problem, wie die Glaubensgemeinschaft sich von diesem Einfluss der Autoritäten ablösen kann. Das sind junge Leute, ja, die vielleicht sagen, die Sprache sollte einfach wirklich geändert werden. Die soll denken, dass die Debatte anders sein sollten. Die Religionslehrerinnen sollten etwas gesellschaftsorientiert unterrichten. Solche Tendenzen muss man erkennen und auch honorieren. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Praxis ein Problem, dass die religiösen Autoritäten nicht bei der Glaubensgemeinschaft sitzen. Wenn Sie so sehen, wie mit Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft ein Jurist, keine theologische Autorität. Wenn Sie im obersten Rat anschauen, da sind einfach Bürokraten, wenn Sie so wollen, die sind einfach aus verschiedenen Berufsgruppen, Architekt und so weiter. Diese Leute haben kaum Einfluss in ihren Organisationen. Das sind andere Personen, die theologisch einfach die Inhalte in den Moscheen prägen. Deshalb ist gut, dass man die Glaubensgemeinschaft oder die Glaubensgemeinschaft auch theologische Ansprüche stellen kann. Diese Autorität fehlt noch bei der Glaubensgemeinschaft. Daher denke ich mir, ob man die Glaubensgemeinschaft als theologische Autorität anerkennen kann, ist eine andere Frage. Glaubensgemeinschaft in dieser Form ist nur eine, sage ich mal, offizielle Vertretung der Muslime, aber keine theologische Vertretung der
Muslime. Aber als Staat oder als Gesellschaft müssten wir sie in die Pflicht nehmen, auch die Verantwortung für die theologischen Inhalte zu übernehmen. In der Praxis ist doch jetzt so, glaube ich, dass ein Großteil der Prediger von der Türkei bezahlt werden, entsendet werden, auf Türkisch predigen. Man sieht auch ganz einfach an den Wahlergebnissen, die Erdogan in den Diaspora-Communities hat und die er zu Hause hat. Das gilt für Deutschland ganz genauso.
Ja, ja. In anderen europäischen Schweiz und anderen europäischen Situationen, Nordeuropa-Situation nicht so viel anderes. Deshalb ist die wichtigste Aufgabe der islamischen Glaubensgemeinschaft, das sage ich und schreibe ich auch, dass die Glaubensgemeinschaft sich von diesen ausländischen Einflüssen befreit und gewisse Selbstständigkeit entwickelt. Ob Glaubensgemeinschaft dieses Ziel erreichen kann, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, weil sehr viele bei der Glaubensgemeinschaft einfach aktiv sind, die Glaubensgemeinschaft nach außen vertreten, kommen aus dieser Organisation.
So meine ich ja, so einfach kann man es nicht trennen.
So einfach.
Wie kommen Sie denn in der IGGÖ mit Ihrer Forderung an?
Nee, meine Gespräche führen wir, ich habe gestern nochmal mit einem Kollegen darüber gesprochen, aber Glaubensgemeinschaft hat ein Problem. Wenn Sie, sage ich mal, aus Millinigürisch kommen, wenn Sie aus Muslimbruderschaft kommen, dann können Sie natürlich bei der Glaubensgemeinschaft die Ziele, Ideologie dieser Organisationen nicht in Frage stellen.
Aber sie kommen ja.
Das heißt, diese Ideologien prägen natürlich auch die Debatten bei der Glaubensgemeinschaft. Bei der Lehrerbestellungen spüren sie einfach die Spuren dieser Ideologie. Ja. Und dann Besetzung der Stellen bei der Glaubensgemeinschaft sehen sie die Spuren dieser Ideologien, die natürlich nicht unbedingt für die Zukunft der Glaubensgemeinschaft vom Vorteil ist. Aber diese Diskussionen, Gespräche führen wir mit der Glaubensgemeinschaft. Vor allem, wie funktioniert die Bestellung der Religionslehrerinnen? Wie funktioniert die Bestellung der Fachinspektorinnen? Wenn Sie die Situation bei den Fachinspektorinnen zum Beispiel bei der Glaubensgemeinschaft beobachten, diese Stellen wurden nicht nach Qualifikationen besetzt, sondern nach Organisationsstrukturen. Mhm. Albanische Organisation hat eine dann musst du auch bosnische eine haben. Wenn bosnische eine haben, dann sollten die türkischen zwei Stellen mehr haben. Das heißt, das ist wie Poker bei der Glaubensgemeinschaft, dass man diese Stellen leider nicht nach Qualifikationen, sondern nach ideologischen, nach Organisationsstrukturen einfach besetzt. Davon natürlich hat die breite Mehrheit der Gesellschaft wenig, weil man einfach nicht die breite Erwartungen der Gesellschaft berücksichtigt, sondern vielmehr die Erwartungen bestimmter Organisationen. Das sehe ich natürlich als eine Gefahr für die Zukunft der Glaubensgemeinschaft. Das sehe ich als Gefahr für die Qualität des islamischen Religionsunterrichts. Das sehe ich als Gefahr natürlich für die Entwicklung der Glaubensgemeinschaft, wenn die Stelle nicht nach Qualifikationen, sondern nach politischen Vorstellungen besetzt wird.
Das heißt auch hier wieder die Rolle des Islam eigentlich als Staatsreligion, als politische Vertretung und weniger als theologische Kompetenz, weil es halt so ist.
Wissen Sie, das ist zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel Atip. Atip ist ein Amt für religiöse Angelegenheiten. Wenn die Kolleginnen bei Atip sagen, wir haben mit der Türkei nichts zu tun, das ist, weiß man, dass diese Aussage einfach nicht richtig ist. Ja. Wenn Milli Görüs sagt, wir haben keine politischen Ansprüche, wenn die Muslimbruderschaft sagt, wir fördern die Demokratie, Demokratie ist ideale Gesellschaft für uns, ja, vielleicht für ihre Aktivitäten ist die Demokratie eine gute Grundlage, aber in der Zielsetzung haben wir unterschiedliche Vorstellungen.
Absolut,
ja. Das ist einfach eine Realität. Wenn Milli Görüs sagt, ja, wir sind, sage ich mal als Beispiel, nicht Antisemiten, weil wir einfach nicht israelfeindlich sind. Aber wenn Sie solche Gespräche in den Moscheen führen, dann bekommen Sie andere Rückmeldung. Weil Milli Görüs Grundlagen ist teilweise solche Grundlagen, die durch die Judenfeindlichkeit entstanden. Wenn Sie solche Säulen, Autoritäten aus dieser Organisation herausnehmen, bleibt nicht viel übrig. Ja. Dann hat diese Organisation eine Identitätskrise. Diese Identitätskrise kann eine Chance sein, wenn man daraus was macht,
ja,
dass man eigene Geschichte, eigene Aussagen hinterfragt.
Aber um die Chance wahrzunehmen, brauchen Sie den Willen dazu.
Ja. Und vor allem auch ein intellektuelles Potenzial.
Ja.
Dass man einfach eigene Geschichte hinterfragt, auch bestimmte koranische Inhalte neu denkt. Wenn Sie im Koran lesen, die Juden nahmen Azra als Sohn Gottes an, dann denkt man, Leute, wir rezitieren diese Aussage beim Gebet, wir rezitieren diese Aussage bei den verschiedenen Ausstellungen, aber die Juden glauben nicht, was da hier in diesem heiligen Text steht. Das ist
Fake News.
Ja. Ja, wenn sie so wollen. Das heißt, dass wir einfach den Kontext neu überlegen sollten. Was ist da? Dass man auch nicht nur bestimmte politische Positionen überlegt, umdenkt, sondern auch Inhalte des Korans sollten einfach im Kontext neuen Erkenntnissen neu interpretiert werden. Sonst haben wir keine geistige Entwicklung. Ich sehe diese Entwicklung in der Moschee noch nicht. Diese Überlegungen einzelner Personen, die daran denken, hinterfragen, den Dialog suchen, sehe ich schon. Aber eine, sage ich mal, bei Milli Görüs oder bei der Muslimbruderschaft sehen Sie leider diese Entwicklung nicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben in der Türkenstraße so einen Gebetsraum für Freitag. Dort haben zwei Personen gepredigt an einem Freitagsgebet. Der Prediger sagte, diese Moschee ist von der katholischen Kirche, eigentlich dieser Raum. Der sagt, Prophet hat uns versprochen, dass wir Rom erobern. Können Sie mal sich vorstellen, diese geistige Störung. Er betet in einem Raum der katholischen Kirche. Er sagt, wir werden Rom erobern. Dieser Rom erobern bedeutet, dass wir einfach die Christen besiegen werden. Das passiert nicht in Ägypten, nicht in Sudan, in der Türkenstraße in Wien. Wissen Sie, diese geistige Störung Dieses Verständnis muss irgendwie theologisch, muss diese Überlegung gesellschaftspolitisch neu verstanden werden. Warum sagt dieser Kollege, der teilweise im Auftrag der Glaubensgemeinschaft in dieser Moschee predigt?
Aber das muss doch die islamische Gemeinschaft selbst regeln. Das können wir als Nicht-Muslime nicht schwer beeinflussen. Ich glaube, wir müssen nur zur Kenntnis nehmen, was da passiert. Und ich vermisse das auch ein bisschen, weil man das gerne kleinredet, aus dem öffentlichen Bewusstsein drängen will, obwohl Religionskritik eigentlich eine linke Domäne ist und ein Verdienst der Aufklärung ist, solange sie sich auch auf das Christentum bezogen hat. Jetzt, wo sie sich auf den Islam bezieht, ist es ein sehr, sehr umstrittenes und schwieriges Feld geworden. Und wenn Sie von der Diyanet sprechen, die war ja ursprünglich gegründet, glaube ich, von Atatürk, genau um die Religion und den Staat miteinander in Einklang zu bringen. Und unter Erdogan ist das mehr oder weniger die Außenstelle des politischen Islam geworden. Also da hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Das heißt, das, was Sie sagen und was Sie zu Recht fordern, als, wenn ich das so sagen darf, als Nicht-Muslim, das ist ja weit weg von dem, was passiert und weit weg von der Mehrheitsmeinung innerhalb der Moscheen und innerhalb der Community, ja. Oder?
Ich meine, zum Beispiel, diese Debatte haben wir geführt. Gestern habe ich mitbekommen, dass man diesen Imam irgendwie mit einem anderen Imam, den ich auch sehr schätze, ersetzt hat. Aber auf jeden Fall, damit meine ich, dass wir so in der Glaubensgemeinschaft auch darüber sprechen, zumindest schreiben, ob natürlich alle Vorschläge ankommen, ist eine andere Frage, aber solche Diskussionen führt man schon, schreibt man schon. In diesem Fall, was ich auch hier sage, sage ich als ein Teil, sag mal, dieser natürlich. Gemeinschaft. Natürlich. Ich bin drinnen mit beiden Füßen. So ist es auch gut so. Deshalb erlaube ich mir auch, bei der Glaubensgemeinschaft in den Moscheen diesbezüglich einiges zu sagen. Aber neben meinen Aussagen, da sind auch viele weitere Autoritäten, die vielleicht mehr Einfluss haben als wir. Das ist einer. Das ist bei den Muslimen haben wir ein Problem insgesamt. Das heißt, wenn sie alle Moscheen besuchen, die sagen, wollen sie einen islamischen Staat. Die werden sagen, ja, aber wir sind nicht in der Lage. Das heißt, diese Vorstellung, ideale Vorstellung von einer islamischen Gesellschaft, so eine islamische Ordnung sitzt tief drin, ziemlich verwurzelt. Aber wenn Sie die Realitäten in den islamischen Ländern seit über 100 Jahren beobachten, diese Illusion hat nur Krieg, Vertreibung, Unruhe in den islamischen Gesellschaften verursacht. Pakistan nehmen Sie als Beispiel, Ägypten nehmen Sie als Beispiel, Sudan nehmen Sie als Beispiel, teilweise Mauritanien nehmen Sie als Beispiel und schrecklich Iran nehmen Sie als Beispiel, was aus dieser Religion, was aus diesem Anspruch geworden ist. Das heißt, im Iran, wenn Sie im Iran einfach die Gesellschaft beobachten, sehr wachsende Zahl der jungen Menschen wollen mit dem Islam nicht mehr zu tun haben. In der Türkei in den letzten 10 Jahren mehr als 7% der jungen Menschen haben einfach sich vom Islam verabschiedet. Weil durch diesen politischen Ansprüchen wächst der Eindruck unter den muslimischen jungen Menschen, dass sie mit dieser Vorstellung nichts zu tun haben wollen. Das ist eine Gefahr, das ist im europäischen Kontext. Diese Illusion verspricht uns keine Zukunft, aber das wird theologisch in den Moscheegemeinden weiterhin so gepflegt, gelehrt. Man sagt, wir wollen, Islam ist keine politische Religion, aber wenn Sie so wollen, studieren Sie mal die Lehren an den Universitäten, Al-Azhar. Dort ist politische Islam ist ein Fach. Das heißt, dieses Fach wird dort unterrichtet. Wenn Sie Universitäten einfach in der Türkei anschauen, das wird auch als politischer Islam, Siyasat al-Islam, wird als Fach unterrichtet. Das heißt, die Muslime haben mit einem Widerspruch zu tun. Sie wollen in einer, sage ich mal, sogenannten islamischen Gesellschaft nicht leben. Afghanen, warum wollen sie nicht nach Afghanistan? Nicht? Ja, Scharia, klar. Sie können gerne steinigen jede Woche, einfach Hände abhaken. Diese Chancen haben Sie. Aber Sie flüchten. Aus Syrien ist keiner nach Afghanistan gegangen oder aus dem Irak. Nicht nach Kuwait, nicht nach Saudi-Arabien. Alle wollen nach Westen. Aber wenn sie auch nach Westen kommen, kommen sie mit dieser krankhaften Vorstellung. Islam, islamische Gesellschaft, scharia-orientierte Gesellschaft. Daher haben wir in den Moscheen dieses Problem, dass man zunächst diese Vorstellung hinterfragt. Ob was wir unter Scharia verstehen, wirklich eine Gesellschaft, die uns wirklich Frieden, die uns wirklich Zukunft verspricht. Weil sehr viele junge Menschen mit diesem Widerspruch nicht leben können, flüchten aus demokratischen Gesellschaften, suchen einfach Frieden im Irak, in Syrien teilweise, aus Europa. Mhm. Sie können nicht ständig einfach Scharia predigen, aber wenn die jungen Leute sich für eine Scharia-Gesellschaft einsetzen, als Terroristen bezeichnen. Das heißt, bewusst oder unbewusst, Irak und Syrien ist ein Ergebnis, eine Lehre, die wir seit Jahrhunderten an den islamischen Universitäten einfach lehren. Daher muss man sich mit dieser Realität auseinandersetzen, ob IS ein Produkt der islamischen Theologie ist. Nicht nur, das kann man nicht nur sagen, aber ob IS-Ideologie doch mit einer Lehre zu tun hat, die wir ständig an unseren Universitäten weiterhin lehren. Al-Azhar hat Curriculum nicht geändert. Dort werden weiterhin einfach Politik des Islam oder islamische Politik gelehrt. Aber wenn jemand diese Politik umsetzt, dann sind die Terroristen, dann sind die radikalen Menschen. Dieser Widerspruch ist nicht überzeugend. Dieser Widerspruch überzeugt natürlich in der Welt auch die Mehrheit der Menschen nicht. Sie sind auch davon nicht überzeugt, wenn wir lehren, Scharia-Gesellschaft, Scharia eine ideale Gesellschaft, aber auf der anderen Seite verteufeln wir diese Menschen, die eine Scharia-orientierte Gesellschaft gründen wollen. Sie lesen alle islamischen Bücher. Es gibt kein klassisches Werk, das die Tötung der Homosexuellen verbietet. Aber wenn IS das umsetzt, dann sind sie Terroristen.
Ja, sind sie auch.
Wissen Sie, dieser Widerspruch, in diesem Fall, wer ist eigentlich Terrorist, der diese Lehre verbreitet und diejenigen diese Lehre umsetzen? Zumindest haben Sie 50-50 Verantwortung in dieser Entwicklung aus meiner Sicht.
Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo das nämlich auch den Muslimen wahnsinnig schadet. Nicht nur der Religion, sondern den Menschen, weil sie natürlich im Westen genau damit konnotiert werden. Das ist selbstverständlich, auch wenn die theologische Bildung nicht so ausgeprägt ist und wir nicht so viel über den Islam wissen, erkennen wir diesen Widerspruch und diese Doppelbödigkeit in der Argumentation, wenn dieselben Leute, die die Prediger bestellen, dann sagen, der Islam ist eine Religion des Friedens. Das funktioniert nicht. Aber ich glaube, noch einmal, das ist eine kulturelle Auseinandersetzung, die sehr tief durch unsere Gesellschaften geht, weil wir betrachten Religion als etwas sehr Privates, dem privaten Lebensbereich zugeordnet. Also Sie können glauben und tun, was Sie wollen, das betrifft Sie und Ihre Familie, aber mich geht es nichts an. Das ist eigentlich die Basis unseres Zusammenlebens, so ungefähr seit dem 30-jährigen Krieg und ein bisschen später. Wo aber eine mächtige Gruppe die politische Szenerie betritt und fordert, dass das Recht von Gott kommt, hat der Mensch ja die gesetzgeberische Gewalt verloren. Und da wird es schwierig. Dann ist diese Art Islam, die in Al-Azhar unterrichtet wird, nicht mit einer Demokratie westlichen Zuschnitts vereinbar. Und da sind wir bei meiner nächsten Frage, wenn vorausgesetzt das stimmt, was ich gesagt habe, das bitte ich Sie zu beurteilen. Bassam Tibi hat ja den Begriff Euro-Islam geprägt, ist zu dem Schluss gekommen, das funktioniert nicht, hat sich irgendwie davon verabschiedet. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt darüber denkt. Aber das war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Idee, den den spirituellen Islam, den religiösen Islam zu integrieren in unsere Gesellschaften, weil er ist ja da, und damit den politischen Islam zurückzudrängen.
Ich meine, ich habe meine Hoffnung auf, sage ich mal, europäische Prägung des Islam nicht aufgegeben. Mit Bassam Tibir habe ich auch irgendwie bei einer Begegnung angesprochen, habe gesagt, Sie können aufgeben, aber wir machen weiter. Und weitere Menschen werden wahrscheinlich auch weiter daran arbeiten, hoffe ich auch, tun sie das auch. Europäische Prägung, das ist nicht aus meiner Sicht eine eurozentrische zum Beispiel Vorstellung, sondern auch eine Chance für die Zukunft des Islam, dass man einfach den Platz der Religion in einer säkularen Gesellschaft definiert, beziehungsweise die Zukunft dieser Religion absichert.
Genau.
Das ist eigentlich, wenn die Muslime, sag, in einer säkularen Gesellschaft den Platz der Religion nicht ordentlich definieren können, dann werden immer wieder religiös begründete Konflikte entstehen. Das sehen wir überall. Ich war 4 Monate lang in Indonesien, sehe ich, was dort passiert, wenn die Leute mit politisch-religiösen Ansprüchen einfach Gesellschaft zu gestalten versuchen. Das verursacht nur Gewalt, Konflikte, Spannungen und natürlich Auseinandersetzungen unter den Religionen.
Das ist und es verhindert auch die Integration der Muslime in die Mehrheitsgesellschaft, ja. Weil es ja zunehmend zum identitären Merkmal wird, ja. Gerade in der Jugend.
Und das heißt, wenn Muslime, ich gehe davon aus, dass es die Mehrheit der Muslime werden durch diese Moschee-Organisation nicht vertreten. Das heißt, nach unserer Studie so circa 17%. Die Mehrheit der Muslime leben in einer demokratischen Gesellschaft irgendwie wirklich, wie soll ich sagen, dass sie sich mit demokratischen Werten identifizieren können. Diese Muslime nehmen wir nicht wahr. Die sind nicht auffällig. Die leben wirklich als Mitarbeiterinnen, die leben als Lehrerinnen in der Gesellschaft unauffällig. Aber diese, sag mal, 15%, 17% muss man ernst nehmen, weil sie sehr laut für den Islam sprechen. Wenn sie sowohl eine Muslimbruderschaft wäre oder Miligürsch, nehmen wir als Organisation als Beispiel, die vertreten einen geringen Teil der Muslime hier in Österreich, aber die sind sehr laut. Dieses laut zu sein hat 2 Gründe. Einmal, die Institutionen, Parteien zum Beispiel in Österreich, nehmen diese Organisationen als Ansprechpartner ernst. Wenn Sie in Wien anschauen, Parteien, vor allem in Wien regierende Partei, hat sehr enge Kontakte zu einer Organisation, zu solchen Organisationen, die natürlich bestimmte Zahl der Stimmen einfach versprechen. Genau. Da sehe ich mal natürlich eine Gefahr, wie man Dialog mit den religiösen Organisationen führen kann. Eine Partei, die mit einer religiösen Organisation einen Dialog führt, sollte natürlich die Frage klären, ob dieser Dialog einen Sinn hat. Ja. Ein Dialog zwischen katholischen Kirche und religiösen Organisationen hat schon einen Sinn. Aber eine Partei mit einer religiösen Organisation handelt im Auftrag dieser religiösen Organisationen, Reisen organisiert, bestimmte Personen besucht und mit einer Botschaft zurückkommt, dann denke ich mir, dieser Dialog schadet nicht nur unserer Demokratie, sondern auch diesen Organisationen, weil man dadurch den Wandel, Integration dieser Organisationen verhindert, dass die Organisationen sich selbst so anerkannt fühlen. Durch diese Anerkennung hat man auch keinen Zwang zur Integration. Man hat keinen Zwang zum Wandel im Denken und im Handeln. Das sehe ich natürlich eine weitere Gefahr in der Gesellschaft. Das heißt, dass bestimmte Parteien, bestimmte Organisationen, aber auch Kirche, sollte bestimmte Probleme, bestimmte Entwicklungen offen ansprechen, wenn sie wirklich Freund der Muslime sind. Gute Freunde sollen nicht nur über Gemeinsamkeiten sprechen. Gute Freunde sollten ihre Freundinnen auch auf diese Gefahr hinweisen und sagen, diese Entwicklungen kennen wir, diese Entwicklungen versprechen uns keinen Frieden und friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Manchmal vermisse ich auch solche Rückmeldungen. Wenn eine Muslimbruderschaft milligürisch ständig von solchen offiziellen Organisationen Anerkennung bekommt, dann werden diese Organisationen ihre Positionen nie hinterfragen.
Selbstverständlich.
Damit meine ich, die Muslime müssen intern ihre Hausaufgaben machen, dazu gehöre ich auch. Wir müssen jede Menge Hausaufgaben machen. Aber diese externen Einmischungen sollten auch zielgerichtet sein, dass sie nicht nur den positiven Beitrag dieser Organisationen ansprechen, sondern auch die Gefahren hinweisen.
Ich darf das.
Ich gebe mal ein letztes Beispiel. Zum Beispiel, da war neulich in Vorarlberg eine Buchausstellung von einer aus meiner Sicht sehr politisch orientierten islamischen Organisation. Man hat nie die Bücher, die dort vermarktet werden, hinterfragt. Für sie war wichtig, sich dort präsentieren und einfach applaudieren lassen. Aber wenn man die Inhalte, die sie dafür sie Werbung machen durch ihre Präsenz, nicht als Landeshauptmann, ich weiß nicht, Bürgermeister, dann ist die wichtigste Frage, für welche Bücher machen sie Werbung? Teilweise sehr menschenfeindliche, demokratiefeindliche Publikationen, auch die Personen, die dort einfach reden. Damit meine ich, dass der Wandel des Islam, Integration der Muslime, ist eine innerislamische Aufgabe, aber auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, weil man als Gesellschaft auf diese Entwicklungen hinweisen sollte, Muslime sollten auch eine kritische Debatte ertragen können.
Das ist Teil unserer
Selbstverständlichkeit. Kirchengeschichte, schauen Sie mal, was Sie alles erlebt haben durch Aufklärung. Die Muslime müssen auch gewisse Kritik einfach ertragen, dass sie nicht sofort aufstehen, unser Prophet darf man nicht kritisieren, unser Buch darf man kritisieren, unsere Moscheen darf man kritisieren. Das heißt, Leute, was soll man da machen? Das heißt, die wollen in der Isolation irgendwie so bleiben, wie sie sind, dass die Gesellschaft sie nur begrüßt und ihre positiven Eigenschaften erwähnt, aber nie herausgefordert, dass sie sich vielleicht ein Stück ändern, ein Stück auch die gesellschaftliche Wirklichkeiten wahrnehmen. Das sehe ich natürlich, damit meine ich, islamische Aufgabe ja, aber von der Gesellschaft erwarte ich auch, dass man uns teilweise mit kritischen Stimmen wachrüttelt und hinterfragt, Islam ist eine Religion wie die aller anderen, wenn wir katholische Kirche kritisieren, wenn wir einfach jüdische Religion kritisieren, wenn wir einfach evangelische Religion kritisieren, dann sollten Muslime auch kritisiert werden. Daher, diese Aufregung verstehe ich nicht, warum kritisiert man unseren Prophet? Mensch, Prophet ist dein Prophet, aber die Franzosen glauben nicht, dass er ein Prophet ist, eine historische Persönlichkeit. Wenn man Gandhi kritisiert, dann kritisiert man auch Mohammed. So muss man umdenken, auch dementsprechend auch gesellschaftliche Kritik verstehen. Wenn wir einfach mit Kritik nicht umgehen können, sofort mit Demonstrationen darauf reagieren, dann denke ich mir, haben wir unsere Präsenz in Europa nicht richtig wahrgenommen.
Und umgekehrt, ich gehöre ja Ihrer Glaubensgemeinschaft nicht an, gilt das natürlich genauso, weil der Ist-Zustand ja sehr bequem ist, weil sich auch die Rassisten nicht ändern müssen, sondern können sich zurückziehen und sagen, schaut, so sind sie halt. Ja? Und so können eigentlich beide Lager, es gibt ja bei uns auch nicht nur freundliche, tolerante und liebevolle Menschen, wie wir wissen, so können sich beide Lager eigentlich in ihren Rollen zurückziehen und mit sich selbst beschäftigen. Ja.
Ich denke, eine wirklich konstruktive Kritik, manchmal auch nicht konstruktive Kritik, kann den Muslimen nur helfen. Das heißt, dass wir durch Kritik wachsen können.
Also wir warten darauf, dass es einmal einen Film gibt, zu dem die Muslime lachen gehen, der dann lautet Das Leben des Mohammed und nicht das Leben des Brian. Alle amüsieren sich, haben ihren Spaß, dann wäre das eigentlich geschafft,
wovon zu sprechen. Ich meine, denke ich mir, das ist nur eine Möglichkeit, aber wir haben auch zahlreiche andere Möglichkeiten im Kunstbereich. Das heißt, dass man einfach in Kunst, Literatur, auch Wirtschaft, das Architektur, dass die Muslime einfach sich öffnen und diese Herausforderungen ernst nehmen, sich auch diese Herausforderungen
stellen. Salman Rushdie hat das herausgefordert, es ist ihm nicht gut bekommen.
Ja, ja, das ist auch eine andere Sache. Das heißt, diese Gefahr natürlich, dass man einfach mit dieser Gefahr, davon sind wir alle betroffen, wie wir damit umgehen können. Da können die Moscheen einfach eine Verantwortung übernehmen und sagen, Leute, Islam lässt Kritik zu. Aber wenn sie ständig diese Leute irgendwie dämonisieren, genau, die etwas kritisieren, etwas hinterfragen, dann natürlich können sie die Folgen nicht mehr kontrollieren. Das ist genau zum Beispiel dieser junge Mensch, der im November hier mehrere Menschen getötet hat. Die Moscheen sagen, ja, wir propagieren keinen Terror, wir begrüßen keinen Terror. Ich glaube denen auch. Aber eine Frage ist legitim, zu fragen, ob die Lehre in den Moscheen doch diesen Terror begünstigt oder verhindert. Ich sage es nicht, dass sie das tun, aber zumindest diese Frage zulassen. Leute, ist unsere Predigt, unsere Lehre einen Beitrag oder begünstigt solche Positionen oder nicht? Wenn Sie natürlich die Darstellung der Andersgläubigen, Darstellung der Juden, Darstellung der Christen, Darstellung der Atheistinnen in den Moscheegemeinden, müssen wir hinterfragen.
Ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Herr Professor
Aslan,
und ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Dankeschön. Dankeschön. Danke auch für diese Einladung. Danke. Danke. Das war nett.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.